Weniger als eine Stunde, nachdem er Rays Büro verlassen hatte, beobachtete Jetanyan, wie die Sondergesandte der Föderation, Akila Karome, ihre vierte Tasse Kaffee in 2 Minuten herunterstürzte. Sie sammelte ihren Mut und schärfte ihre Konzentration, um sich für die Begegnung mit der klingonischen Delegation zu wappnen. Die große, hell gekleidete menschliche Frau trank das koffeinhaltige Getränk so schwarz, wie auch ihre eigene Haut war, und sie hatte den Zucker, den der Yeoman ihr angeboten hatte, mit Ironie zurückgewiesen. »Nein, danke. Ich bin selbst süß genug.« Karome starrte die Tür zum Konferenzraum an. Jetanyan sorgte sich ein wenig, dass sie vielleicht noch nicht bereit für die einschüchternde Aufgabe war, als Mittelsmann für die listigen und aggressiven Klingonen zu dienen.
»Achten Sie auf Ihre Formulierungen«, sagte er. »Ich möchte einen Eindruck davon bekommen, was Sie über die Zerstörung der Bombay wissen. Lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn Sie rüde mit Ihnen sprechen oder eine Bemerkung über Ihr Geschlecht verlieren. Versuchen Sie vielmehr, Sie aus der Reserve zu locken.«
Sie sah Jetanyan an, während sie ihre Kaffeetasse einem Assistenten reichte. »Vielleicht möchten Sie lieber selbst mit Ihnen sprechen, Botschafter.«
»Danke«, erwiderte er trocken. »Ich kann nicht an jeder Unterredung teilnehmen. Darum habe ich einen Stab, damit ich delegieren kann. Jetzt, nachdem Lugok unbedingt Mr. Meyer abstechen musste, liegt es an Ihnen, für die Föderation zu sprechen.«
»Ganz wie Sie wollen«, sagte Karome. »Dann geben Sie mir noch einen Moment.«
»Wann immer Sie fertig sind, Miss Karome.«
Sie schloss ihre Augen und stand schweigend da, ganz in einer gedankenreinigenden Meditation versunken. Weil er es ebenfalls nicht eilig hatte, Lugok zu begegnen, wartete Jetanyan in geduldiger Stille. Normalerweise hätte dieses Treffen zu einer vernünftigeren Zeit am Morgen stattgefunden, aber Jetanyan wollte, dass Kirk und die Crew der Enterprise so viel zuverlässige Informationen wie möglich erhielten, bevor sie in einigen Stunden ausliefen. Dann aber hatte er vor kurzem herausgefunden, dass die Terminpläne der Klingonen derart von denen der meisten Stationseinwohner abwichen, dass diese eilig einberufene Besprechung weniger eine Unbequemlichkeit für sie darstellte, als vielmehr für Jetanyan und seinen Stab. »Ich bin jetzt bereit«, sagte Karome. Sie machte 3 Schritte auf die Tür zu, hielt dann an und sah zurück zu Jetanyan, der aufgestanden und ihr gefolgt war. »Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie nicht an jeder Unterredung teilnehmen können?«
»Kann ich auch nicht«, erwiderte Jetanyan. »Aber ich plane durchaus, an dieser teilzunehmen.«
Sie kniff die Augen zusammen. »Wer leitet diese Besprechung, Sie oder ich?«
»Das machen Sie.«
»Fein. In diesem Fall unterbrechen Sie mich nicht in diesem Zimmer. Sie widersprechen mir nicht und untergraben nicht meine Autorität als Gesprächspartner der Föderation. Wenn ich für die Klingonen glaubwürdig sein soll, muss ich wirkliche Autorität besitzen, nicht bloß den Anschein davon.«
»Sehr vernünftig«, sagte Jetanyan. »Lassen Sie uns gehen.«
»Folgen Sie mir«, sagte sie, näherte sich erneut der Tür und stürzte geradezu hindurch. Als er in den Raum eintrat, war Karome bereits halb am Konferenztisch. Lugok, dessen dicke Wampe seine schwarz-graue Uniform und metallische Schärpe sichtbar spannte, erhob sich schnell von seinem Stuhl. Ein breites Grinsen erhellte sein dunkles Gesicht.
»Botschafter, Ihre Konkubine ist ziemlich unhöflich. Sie hat noch nicht einmal gewartet, bis...«
Mit dem Rücken ihrer Hand schlug ihn Karome ins Gesicht und brachte ihn zum Schweigen. Der Schlag überraschte den Klingonen und warf ihn rückwärts auf den Tisch. Karome hatte ihre Hand bereits an seiner Kehle, bevor er sich richtig orientieren konnte.
»Ich bin die Föderationsgesandte Karome«, herrschte sie ihn an. »Sie sprechen zu mir. Ich erlaube Botschafter Jetanyan aus reiner Höflichkeit, dieses Treffen verfolgen zu dürfen.«
Jetanyan wollte gerade dazwischen gehen und darauf hinweisen, dass Karome nicht in der Position war, ihm die Erlaubnis für irgendetwas zu gewähren oder zu verweigern, als er sich an sein Versprechen erinnerte, das er vor der Tür gegeben hatte. Er blieb stehen und, anstatt zum Tisch zu gehen, verweilte er stattdessen an der Wand neben der Tür, um aus einer respektvollen Distanz zuzusehen und zuzuhören. Lugok erholte sich von seiner Überraschung und griff nach Karomes Hand.
»Sie haben Feuer für einen Menschen«, sagte er und löste ihre Finger einen nach dem anderen von seiner Kehle.
Dann verdrehte er ihr Handgelenk und zog ihr den rechten Arm über ihren Kopf.
»Aber Ihre Hände sind schwach«,
sie grinste ihn unerschrocken an.
»Vielleicht, Aber sie sind schnell.
Jetenien sah nur ein metallisches Blitzen und erkannte dann, dass Karomé in ihrer linken Hand Lugoks Diktach hielt. Sie presste ihn mit der Klinge voran in den Schritt des Klingonen. Sie starrte weiter in Lugoks Gesicht, als er hinabsah und seine Zwangslage betrachtete.
»Erkennen Sie ihn wieder?«
Jetenien schalt sich selbst, dass er nicht daran gedacht hatte, Karomé vor dem Treffen danach zu fragen, ob sie eventuell bewaffnet war. Die anderen beiden Klingonen im Raum, ein Attaché namens Kaloa und ein Leibwächter namens Turak, machten keinerlei Anstalten, Lugok zu helfen. Sie betrachteten den Dolch, der sich an die Genitalien ihres Bosses drückte, und glucksten erheitert. Lugok begriff seine delikate Situation, nahm den Augenkontakt mit Karomé wieder auf und ließ ihre Hand los. Dann lächelte er.
»Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Gesandte Karomé.«
Karomé nahm die Klinge aus dem Schritt des klingonischen Botschafters, legte sie in ihre Handfläche und bot ihm das Messer mit dem Griff zuerst an.
»Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Botschafter Lugok, Sohn von Breck.«
Er nahm den Dolch von ihr an und steckte ihn in seinen Stiefel. Sie zeigte auf den schwarzen Tisch mit der spiegelnden Oberfläche, und die beiden Diplomaten setzten sich in nebeneinander gelegene Stühle, die sie einander zudrehten. Lugok flätzte sich in seinen.
»Warum haben Sie um diese Besprechung gebeten?«
»Unser Raumschiff Bombay wurde gestern zerstört«, erwiderte sie.
»Ja«, sagte Lugok mit einem Grinsen, »wir haben davon gehört.«
»Haben Sie es zerstört?« Er lachte.
»Nein, aber wir applaudieren denen, die es taten.«
»Wissen Sie, wer unser Schiff zerstört hat?«
Lugoks Belustigung verwandelte sich jetzt schnell in Langeweile.
»Nein.«
»Ich danke Ihnen, Botschafter«, sagte Karomé. Sie erhob sich. »Ich freue mich auf unser nächstes Treffen.«
Auch Lugok stand auf, sah ihr tief in die Augen und erschuf eine recht bedrohlich wirkende Aura.
»Genau wie ich«, sagte er. »Danke, dass Sie mir meinen Dolch zurückgebracht haben.«
Er ging an ihr vorbei auf die Tür, am anderen Ende des Raums zu, die der Tür gegenüber lag, durch die sie und Jetenien eingetreten waren. Er ging mit langen, schnellen Schritten und sein Attaché und sein Bodyguard folgten ihm dicht dahinter. Die Tür schloss sich nur einen Moment später und ließ Karomé und Jetenien allein im Konferenzraum. Sie wandte sich an ihn.
»Die Klingonen haben die Bombe nicht zerstört.«
Jetenien blieb skeptisch.
»Und die Basis für Ihre Schlussfolgerungen ist, was genau, Miss Karomé?«
»Weil Lugok es gesagt hat.«
»Ich verstehe«, sagte Jetenien. »Erlauben Sie mir, Ihnen meinen höchsten Dank dafür auszusprechen, dass ich diesem Austausch folgen durfte. Wie sonst hätte ich lernen können, dass unser aggressivster und unerbittlichster Feind im bekannten Universum gleichzeitig auch unsere glaubwürdigste Quelle für Geheimdienstinformationen ist?« »Sehr erbauend, Miss Karomé.«
»Klingonen sind stolz auf ihre Kriegstreiberei«, sagte Karomé. »Wenn sie eines unserer Schiffe in einer offenen Schlacht bezwungen hätten, würden sie von einem Ende der Galaxie zum anderen darüber frohlocken.«
»Es sei denn, sie planen, die Raumschiffunterstützung von Venga zu zerstören, um einen Angriff auf die Station selbst vorbereiten zu können«, sagte Jetenien. »In diesem Fall wäre es besser, unsere Schiffe heimlich zu neutralisieren, um Vergeltungsmaßnahmen zu vermeiden, bevor sie Vanguard erobern.«
Karomé schüttelte mit dem Kopf. »Klingonen sind listig, ja, aber sie sind nicht subtil. Wenn sie angreifen wollen, greifen sie auch an, mit ganzer Kraft und in aller Öffentlichkeit. Was mit der Bombe passiert ist, ist nicht ihr Stil.«
»Vielleicht.«
Er ging auf die Tür zu, durch die er und Karomé eingetreten waren, und sagte,
»Ich vertraue darauf, dass Sie nicht die Absicht haben, alle Ihre Unterredungen mit gezücktem Messer zu führen.«
»Natürlich nicht«, sagte sie und folgte ihm nach draußen. »Lugok wird sich nicht zweimal überraschen lassen. Ich muss beim nächsten Mal meine Taktik ändern.«
»Mit einem Phaser, nehme ich an.«
»Genau genommen mit einem tiefen Dekolleté. Gefahr und Reiz sind in der männlichen klingonischen Psyche auf eine sehr seltsame Weise miteinander verbunden.«
Wo ein Mensch vielleicht geseufzt hätte, stöhnte Jetenien.
»Bitte fangen Sie keine Affäre mit ihm an.«
»Wow«, sagte sie. »Sie verstehen wirklich nichts von klingonischer Politik, oder?«
Sandessio saß im Speisesaal und stocherte in ihrem Frühstück herum, das aus Rührei mit Bratkartoffeln und Toast mit Marmelade bestand. Alles ekelte sie an. Das Aroma, die Farben, die Tatsache, dass die Zubereitung den ganzen Geschmack verdorben hatte. Sie war überzeugt davon, dass niemand im Universum eine Mahlzeit so sehr ruinieren konnte wie die Menschen. Selbst ihr Kaffee war zu schwach. Um aber den Anschein aufrechtzuerhalten, zwang sie sich zu essen und tat so, als würde es ihr schmecken. Später, bevor sie mit Arbeit überlastet sein würde, würde sie im Waschraum heimlich ein paar Duclos-Pillen schlucken, die ihrem Körper dabei helfen sollten, das menschliche Essen zu vertragen, das sie gezwungen war, zu sich zu nehmen.